Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo allerseits, es ist Montag, der 11. Oktober. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Die Themen: Immer wieder werden in den USA Unschuldige zum Tode verurteilt. Ein Beitrag zum Welttag gegen die Todesstrafe. Was passiert, wenn Wasser privatisiert wird? Unser Kopf der Woche ist der brasilianische Wasseraktivist Franklin Frederick. Am Mikrofon begrüßt Dwilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Bei den Gemeinderatswahlen in Wien gab es einen massiven Rechtsrutsch. Die freiheitliche Partei FPÖ hat bei der Wahl in der österreichischen Hauptstadt ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt. Mit 27% ist sie nun zweitstärkste Partei nach den Sozialdemokraten. Die Ausländer- und islamfeindliche FPÖ mobilisierte ihre Wähler mit Slogans wie «Mehr Mut für unser Wiener Blut». Mit dem Wahlsieg in Wien setzt die FPÖ ihren Siegeszug fort, der unter dem Vorsitz vom inzwischen verstorbenen Parteichef Jörg Haider begann. Wiener Oberbürgermeister bleibt Michael Häupl von der SPÖ. Weil die SPÖ nun aber keine absolute Mehrheit mehr besitzt, muss sie sich einen Koalitionspartner suchen. Eine Koalition mit der FPÖ lehnte die SPÖ ab. Wahrscheinlich scheint ein Bündnis mit der konservativen ÖVP. Der Bundesrat stützt die rechtliche Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Dieser Vorwurf stammt vom Dachverband Regenbogenfamilien. Der Dachverband wurde eben erst neu gegründet. Dies, nachdem der Bundesrat vergangenen Freitag zwei Motionen zur Ablehnung empfahl, die die rechtliche Gleichstellung von Regenbogenfamilien forderten. Der Bundesrat sprach sich dagegen aus, gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern oder Stiefkindern zu ermöglichen. Doch auch gleichgeschlechtliche Paare hätten das berechtigte Bedürfnis, ihre Kinder rechtlich abzusichern, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Ziel des neu gegründeten Vereins ist es, die betroffenen Familien zu stärken und rechtliche und soziale Gleichstellung zu erwirken. Die Vergabe des Friedensnobelpreises an den chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo hat Folgen. Seine Frau Liu Xia ist nach eigenen Angaben von den chinesischen Behörden unter Hausarrest gestellt worden. Dies schrieb sie gestern in einer Twitter-Mitteilung. Der Hausarrest sei bereits am Freitag verhängt worden, als die Entscheidung des Osloer Nobelpreiskomitees bekannt wurde. Die Twitter-Nachricht wurde von mehreren Quellen bestätigt. Die amerikanische Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in China vermeldete, Liu Xia sei mitgeteilt worden, dass sie ihre Wohnung nur noch mit einer Polizeibegleitung verlassen dürfe. Die chinesische Regierung hat die Verleihung des Friedensnobelpreises an den inhaftierten Dissidenten Liu Xiaobo als Affront bezeichnet. Die ersten demokratischen Parlamentswahlen in Kirgisistan verliefen weitgehend friedlich. Weil aber keine Partei das absolute Mehr erreicht hat, stehen schwierige Koalitionsverhandlungen an. Nach Auszählung von rund 90% der Stimmen sind die nationalistischen und die sozialdemokratischen Kräfte etwa gleich auf. Ein halbes Jahr nach dem Sturz des autoritären Präsidenten Bakiev ist damit unklar, wie die zukünftige Regierung aussehen wird. Das zentralasiatische ex-sowjetische Land ist tief gespalten. Im Juni kam es im Süden Kirgisistans zu blutigen ethnischen Unruhen. Dabei starben bis zu 2000 Menschen. Zum Wetter: dicker Hochnebel liegt über dem Mittelland, im Tagesverlauf sind aber einige Aufhellungen möglich, die Temperaturen liegen bei 14 Grad. Und so bleibt es voraussichtlich die ganze Woche. Zäher Hochnebel mit einer Obergrenze von 1200 Metern verdeckt die Sonne, mit zeitweise mäßiger Brise wird es zwischen 12 und 17 Grad warm.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Immer wieder werden in den USA zum Tode verurteilte Personen wieder freigelassen, weil ihre Unschuld nachträglich bewiesen werden konnte. Der Afroamerikaner Troy Davis hat weniger Glück. Seit bald 20 Jahren sitzt er im Todestrakt und wartet auf seine Hinrichtung. Wichtige Belastungszeugen haben ihre Aussagen mittlerweile widerrufen oder geändert. Trotzdem bleibt das Todesurteil bestehen. Ein Beitrag anlässlich des gestrigen Welttages gegen die Todesstrafe. Alleine im vergangenen Jahr wurden in den USA 9 Personen aus dem Gefängnis entlassen. Sie alle saßen im Todestrakt und warteten auf ihre Hinrichtung, bis ihre Unschuld dann doch noch bewiesen werden konnte. Wie viele unschuldige Personen aber hingerichtet wurden, darüber schweigen die Statistiken, sagt Patrick Walder, verantwortlich für den Bereich Todesstrafe bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.
Diese 9 Gefangenen, die saßen im Schnitt mehr als 12 Jahre in der Todeszelle. Manchmal waren sie kurz vor dem Hinrichtungstermin, bis eben ihre Unschuld dann doch noch bewiesen werden konnte. Über die letzten 30 Jahre sind es ungefähr 130 Gefangene, denen es so erging, die das Glück hatten, dass noch Beweise auftauchten. Man muss davon ausgehen, dass sehr viele Gefangene weniger Glück hatten, dass die Beweise nicht mehr im richtigen Moment auftauchten und deswegen immer wieder Gefangene unschuldig hingerichtet werden. Und das ist natürlich unerträglich, weil das Urteil, das kann man nicht mehr rückgängig machen.
Auch der Afroamerikaner Troy Davis gehört zu denjenigen, die versuchen, ihr Todesurteil rückgängig zu machen. Vor 19 Jahren wurde es verhängt, seither sitzt Troy Davis im Todestrakt.
Fakt ist bei ihm, dass es erhebliche Zweifel an seiner Schuld gibt. Es haben nach dem Urteil 7 der 9 Hauptzeugen haben ihre Zeugenaussagen zurückgenommen oder verändert. Und trotzdem reicht es nicht, dass er quasi seine Todesstrafe aufheben kann. Also der Richter hat befunden diesen Sommer, dass Troy Davis seine Unschuld nicht beweisen konnte und er deswegen hingerichtet werden soll.
Laut dem amerikanischen Gesetz muss eine zum Tode verurteilte Person selber Beweise erbringen, damit der Fall neu aufgerollt wird. Die Person muss sich also einen Anwalt leisten können. Das ist ein Grund, warum in den USA die Mehrheit der zum Tode Verurteilten aus der Unterschicht stammt. Neben dem sozialen Status spielt aber auch die Hautfarbe eine wichtige Rolle.
Es gibt das Statistische Bundesamt, das schon 1990 in den USA gesagt hat, die Hinrichtungspolitik ist rassistisch. Ungefähr 12% der US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen sind Schwarze, aber jeder Dritte, der hingerichtet wird, ist ein Schwarzer. Das zeigt schon sehr deutlich eben, dass Leute, die arm sind, benachteiligt, schwarz, sehr viel häufiger eben zum Tod verurteilt werden als reiche Weiße, die sich einen guten Anwalt leisten können und so weiter.
Mittlerweile hat zwar fast ein Drittel der amerikanischen Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft. Das Thema wird in der Öffentlichkeit immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Trotzdem gehört Amerika weiterhin zu den Spitzenreitern in der Todesstrafenstatistik.
Die USA finden sich heute in einem sehr seltsamen Club wieder. Man könnte fast sagen, etwas mit dem Rücken zur Wand. Die 5 Länder, die am meisten Menschen hinrichten, sind China, Iran, Irak, Saudi-Arabien und eben die USA. Und ich glaube nicht, dass es den USA gefällt, in diesem Club von zweifelhaften Ländern am Pranger zu stehen, als eben diejenigen, die die Todesstrafe heute noch anwenden.
Zudem nehmen die USA international eine Vorbildrolle ein. Viele Staaten würden sich bei der Rechtfertigung ihrer Praxis auf die USA berufen. Patrick Walder ist überzeugt, dass wenn alle Bundesstaaten die Todesstrafe einmal abgeschafft haben, dann habe Amnesty die Schlacht gewonnen.
Ich denke, wenn die USA sie abschafft, werden viele andere Staaten noch folgen, die sie heute noch gebrauchen. Die USA sind so das Modell für viele andere Länder, weil man sagt, ja, es ist ein gutes Justizsystem, ein demokratisches Land und sie wenden die Todesstrafe an, also dürfen wir das auch. Und wenn sie eben dann die Todesstrafe abschaffen, werden viele Staaten unter Druck geraten und sie auch eventuell abschaffen.
Patrick Walder, verantwortlich für den Bereich Todesstrafe bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.
Rabe Info 95,6.
Warum trinken Menschen in Bern Flaschenwasser? Das fragt sich der brasilianische Wasseraktivist Franklin Frederick. Er kann nicht verstehen, dass Menschen hier Wasser aus Flaschen kaufen. In einem Land mit Brunnen, aus denen man trinken kann, und einer idealen Trinkwasserversorgung. Franklin Frederick setzt sich dafür ein, dass Wasser ein Allgemeingut bleibt, das heißt nicht privatisiert wird. Er fordert die Einhaltung des Menschenrechts auf freien Zugang zu sauberem Trinkwasser. Cheyenne McKay hat mit Franklin Frederick gesprochen. Sie wollte von ihm wissen, wie er überhaupt auf das Thema Wasser und Wasserprivatisierung gekommen ist.
The first moment was by the end of the military dictatorship in Brazil in the 80s. And in the end of the military dictatorship, there were several citizenship movements organizing spontaneously.
Zum ersten Mal mit dem Thema Wasser im Allgemeinen habe ich mich beschäftigt nach Ende der Diktatur in Brasilien. Das war in den 80er Jahren und damals haben sich spontan verschiedene Bürgerrechtsgruppen gebildet, um die Demokratie wieder aufleben zu lassen. Das hat mich von Anfang an interessiert und ich habe mich einer Gruppe angeschlossen, die sich dem Thema Wasser widmete. Damals habe ich erst erfahren, wie groß die Wasserthematik überhaupt ist.
Brazil is too big. Without the help of the citizens, it's not possible to see what's going on. And this interested me a lot at that moment. And that was the beginning.
Gab es da einen Moment, wo es bei Ihnen Klick gemacht hat, wo Sie sahen, dass da ganz viel schief läuft mit der Wasserversorgung und dem Wasser in Brasilien ganz allgemein?
Yeah, there was not one moment. I think since my childhood, I was always touched by the huge amount of polluted water we see in my country.
Diesen einen Moment gab es nicht. Ich war schon seit meiner Kindheit immer ergriffen davon, wie viel verschmutztes Wasser wir in Brasilien hatten. Ein Beispiel. Als Kind verbrachte ich viel Zeit in einem Landhaus in der Nähe von Rio. Dort gab es einen wunderschönen Fluss. Und mein Vater erzählte mir immer, dass er in diesem Fluss gebadet hatte, als er noch klein war. Aber bereits in meiner Kindheit war der Fluss schon so verschmutzt, dass man nicht mehr darin baden konnte. Und das ist bis heute so geblieben. Und schon als Kind hat es mich immer sehr berührt zu sehen, dass die Menschen aus den armen Vierteln in diesem Fluss badeten, weil sie keine Wahl hatten, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser hatten. Damals habe ich beschlossen, etwas gegen diese Ungerechtigkeit zu tun.
And that was very decisive to change. We have to do something about that. That's complete lack of dignity.
Mittlerweile sind Sie ja ein Wasseraktivist und ein besonderer Dorn im Auge ist Ihnen die Schweizer Firma Nestle und deren Umgang mit dem Wasser. Wie sind Sie in der Wasserthematik auf die Firma Nestle gestoßen?
Well, I learned a lot with Nestle. In a small town in Brazil called São Lourenço, there is a very beautiful water park.
In der kleinen brasilianischen Stadt São Lourenço gibt es einen schönen Wasserpark. Das ist ein kleiner Park mit verschiedenen Mineralwasserquellen. Die Einheimischen trinken das Wasser dort vor allem zu medizinischen Zwecken, denn je nach Quelle enthält das Wasser besonders viel Eisen oder Schwefel. Nestle hat den Wasserpark von São Lourenço gekauft und eine Fabrik gebaut, um Flaschenwasser abzufüllen. Dieses Flaschenwasser wurde unter dem neuen Markennamen Pure Life verkauft. Dafür haben sie enorme Mengen an Wasser aus den Quellen gepumpt. Kurz nach Inbetriebnahme der Nestle-Flaschenwasserfabrik bemerkten die Menschen aus São Lourenço, dass sich der Geschmack des Wassers an den Quellen, zu denen sie noch Zugang hatten, verändert hat. Sie haben versucht, mit Nestle darüber zu sprechen und es wurde auch ein Treffen organisiert. Aber bei diesem Treffen hat sich Nestle sehr arrogant verhalten und es entstand kein Dialog zwischen der Firma und den Einwohnern von São Lourenço. Darum beschlossen sie, gerichtlich gegen Nestle vorzugehen, weil Nestle die Wasserquellen in Gefahr bringt.
Nestle was so arrogant that there was no possibility of a dialogue with the citizens, and they opened a lawsuit against Nestle because they said, "Come on, you are endangering our water parks."
Schlussendlich kam es in São Lourenço zu einem Prozess gegen Nestle. Das Gericht hat zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner entschieden. Das Urteil in erster Instanz lautete, dass Nestle die Wasserflaschenfabrik schließen musste. Nestle hat das Urteil aber weitergezogen und die Fabrik bereits 3 Tage später wieder geöffnet. Hat das Urteil trotzdem etwas bewirkt in Brasilien oder im Umgang mit Privatisierung von Wasser durch Nestle?
In the end, Nestle made a deal.
Schließlich hat sich Nestle bereit erklärt, das Mineralwasser Pure Life in Brasilien nicht mehr herzustellen. Außerdem haben sie einen Teil des Wasserparks renaturiert.
As a kind of indemnization, they reforested part of the water park. That's not much, but that's what we could get. That was the situation. But what's going on still? Nestle still keeps buying.
Aber was Nestle immer noch tut, sie kauft in ganz Brasilien kleine Flaschenwasserfirmen auf. Manche Firmen schließen sie dann. Es geht Nestle nur darum, eigene Wasserreserven zu haben. Und nun findet in 4 Jahren die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien statt. Nestle wird einer der größten Sponsoren sein. Die Firma hat verkündet, dass das Wasser von São Lourenço das offizielle WM-Wasser werden soll. Das würde bedeuten, dass Nestle wieder viel mehr Wasser aus den Quellen des Wasserparks pumpt als in den letzten Jahren. Aber weil das Ganze unter der Flagge der WM passiert, ist es enorm schwer, sich dagegen zu wehren.
Franklin, Frederik, Sie kritisieren also, dass große Firmen Wasserquellen aufkaufen und das Wasser dann in Plastikflaschen abfüllen. Dadurch hat die lokale Bevölkerung nur noch beschränkten Zugang zu sauberem Trinkwasser, weil die Quellen privatisiert werden. Welche anderen Probleme sehen Sie denn sonst noch mit dem Flaschenwasser?
They do absolutely nothing about the plastic bottles themselves.
Die Firmen kümmern sich überhaupt nicht darum, was mit den geleerten Plastikflaschen passiert. Hier in der Schweiz gibt es ein Recycling-System für PET-Flaschen. In Ländern wie Brasilien kennt man Recycling nicht. Dadurch verursachen die Plastikflaschen einen großen Teil der Umweltverschmutzung. Kommt dazu, die Produktion der Flaschen benötigt eine enorme Menge an Energie, Rohöl und Wasser. Für 1 Liter Flaschenwasser werden 3 Liter Wasser benötigt. Das macht doch keinen Sinn.
Of bottled water, you have wasted 3 liters of water. And in the end, it makes no sense.
Ich kann nicht verstehen, warum Menschen in einer Stadt wie Bern Flaschenwasser kaufen. Hier hat es überall Brunnen mit wunderbarem Wasser, das man trinken kann, und die Trinkwasserversorgung in der Schweiz ist super. Die Leute hier sind sich überhaupt nicht bewusst, welche Auswirkungen der Konsum von Flaschenwasser auf die Länder des Südens hat.
Was kann man denn dagegen tun? Sie selber sind ja nach wie vor engagiert gegen die Privatisierung von Wasser, aber aus Ihren Schilderungen hört man irgendwie heraus, dass es ein Riesenproblem ist, das kaum zu bewältigen ist. Wer also kann oder muss eine Veränderung erwirken?
We all can make a change. It's actually in our power.
Wir alle können eine Veränderung erwirken. Die Menschen tendieren dazu zu sagen, wir können nichts verändern, es ist zu kompliziert. Aber dabei geht vergessen, dass wir bereits eine Menge verändert haben, allerdings zum Schlechten. Wir haben etwas verändert. Wir haben den Planeten in diese Situation gebracht, in der er sich jetzt befindet. Daran sind nicht einfach Firmen wie Nestle oder Coca-Cola schuld. Wir kaufen ihre Produkte und wir können damit jederzeit aufhören. Es ist unsere Entscheidung. Die Schwierigkeit ist, die Menschen dazu zu bringen, dass sie das begreifen. Gerade hier im Wasserschloss Schweiz, wo das Wasser sauber aus dem Hahn kommt und immer verfügbar ist, ist es schwieriger zu begreifen, was in der Welt in puncto Wasserprivatisierung eigentlich vor sich geht.
So, for me, one thing that we should do together: stop buying bottled water.
Für mich heißt das, was wir alle tun können, ist aufzuhören, Flaschenwasser zu kaufen. Auch wenn die Schweiz oder sogar Bern einen kleinen Marktanteil ausmacht, wenn eine Stadt wie Bern eine Stadt ohne Flaschenwasser werden würde, wäre das ein wunderbares Symbol. Es ist eine Frage, mit der Situation umzugehen und sich vorstellen zu können, dass wir etwas tun können. Schon dadurch, dass wir die Dinge klarer sehen, tun wir etwas. Dadurch entfernen wir uns vom System, das uns von Firmen aufgezwungen wird und das uns eine rosarote Realität verkaufen will. Denn diese rosarote Realität ist nicht die Realität.
By seeing things more clearly, you are already doing something. You are at least going away and out of this of this system that they are trying to impose on us, selling a pink reality that is not at all the reality.
Der brasilianische Wasseraktivist Franklin Frederick im Gespräch mit Shane McKay. Für sein Engagement für die Erhaltung von Wasser als öffentliches Gut hat Franklin Frederick vergangenes Jahr den Nord-Süd-Preis wieder das Vergessen gewonnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen nach der Morgen um 11 Uhr. Sie hörten Beiträge von Shane McKay. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.